Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen, herzlich willkommen im Persönlich, heute aus dem Hotel Seeburg zu Luzern. Ich freue mich ganz besonders auf meine beiden Gäste. Es ist das Brigitte Steinemann, sie ist Keramikerin. Wer sie in ihrem Atelier besucht, taucht in ein kleines Paradies ab. Es hat überall farbige Teller, Tassen, witzig geformte Krühe, Kerzenständer mit, ohne Goldränder, also wirklich Farben überall. Zwischen ihnen güchselt irgendwo ein Fantasietier auf ihren. Brigitte Steinemann ist 62, hat eine Tochter und zusammen mit ihrem Mann lebt sie in Neuenkirch. Sein eigenes Paradies geschaffen oder vielleicht vielmehr seinen grossen Traum umgesetzt, hat auch Viktor Rödlin, 37, schnellster Marathonläufer von Europa. Zusammen mit seiner Frau wohnt er in Nidwalden. Natürlich ist er aber auch viel unterwegs. Jetzt ist er gerade zurückgekommen vom New York Marathon, wo er 11. geworden ist. Ganz herzlich willkommen. Sie haben gemerkt, ich habe jetzt nicht Walden so wahnsinnig betont. Sie sind ja eigentlich ein Obwalder, Viktor Rödlin, sozusagen ein Landesverräter. Wenn Sie jetzt auf Nidwalden gehen, wohnen.
Ja, wenn man mit der Geschichte ein bisschen retour schaut, hat es da mal doch ein bisschen einen Zwisch gegeben zwischen Obwalden und Nidwalden. Das war noch im Franzosenkrieg. Wir Obwalner haben den Franzosen eigentlich den schwersten Weg nach Nidwalden gezeigt und haben sie durch das über den Allweg, über den Ächerli-Pass gejagt. Und das ist ziemlich bergauf gegangen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass die Franzosen müde sind auf dem Ächerli-Pass oben. Und die Nidwalner haben dann oben gewartet und haben sie dann bodiget. Und die Nidwalner sagen natürlich, dass wir sie verraten haben. Wir haben nicht wollen kämpfen und haben sie quasi zu den Nidwalner geschickt. Aber ich denke, ja, jetzt, nach so vielen Jahren, kann man, glaube ich, darüber stehen. Wir haben sie zusammen besiegt. Ich als Obwaldner sehe das natürlich auf die Obwaldner-Seite. Und darum bin ich jetzt eben auf Nidwalden gezogen, um eben eigentlich die völkerverbindende Einheit zu schaffen, um quasi Ob- und Nidwalden jetzt wirklich zusammenzuführen. Weil wir sind ja Gründer von der Eidgenossenschaft Uri Schweiz und Unterwalden. Also man redet dort nicht von Ob- und Nidwalden, sondern von Unterwalden. Und das ist doch schön so.
Und das Herz schlägt zu Luzern, oder, Frau Steinemann?
Ja, zu Luzern ist sozusagen der Mittelpunkt. Und ich weiss nicht, wie viele Kilometer sie davon sind. Ich bin 10 Kilometer von Luzern. Und habe auch, aber ich habe sich bis in Jura hinter zum Beispiel.
Also Sie wohnen in Neuenkirch, das ist, man kann sagen, Luzernland, ja, eigentlich,
ja,
in der Nähe von...
Ja, genau, ich sage jetzt nicht das Hinterland. Das ist,
ist das despektierlich, wenn man sagt Hinterland?
Ich glaube für viele, also für mich kommt es nicht so darauf an. Aber ich glaube schon.
Also die Länder, das wäre auch despektierlich.
Ja, das ist sehr despektierlich. Wobei, das ist etwas sehr Faszinierendes. Ich war jetzt gerade in Amerika und dann sagen mir die Leute immer, du bist auf Amerika über oder auf Australien ab oder auf St. Gallen rauf. Ja. Da tut mir eigentlich immer davon ausgehen, dass wir im Zentrum der Welt leben. Und das ist ja auch eigentlich spannend. Eben, wenn ich von Obwalden komme, dann heisst es, wir kommen von den Ländern hinführen. Ja, das ist je nach Betrachtungsweise. Ich sage dann immer, ich gehe nach Amerika und ich gehe nicht nach Amerika über. Oder ich gehe nach Luzern und ich gehe nicht nach St. Gallen rauf.
Aber eben ein Moment, wo man ja schon hätte müssen sagen, Luzern ist so etwas wie ein Herz, wo auch irgendwo das Zentrum ist. Das ist der Moment gewesen, wo die Kappelbrücke gebrannt hat. Oder? Das hat Fernsehsendungen gegeben, das ist in allen Nachrichten auf der ganzen Welt gezeigt worden. Genau. Und Sie, Brigitte Steinemann, von Ihnen sagt man, Sie seien die Letzte, die über die Brücke gelaufen sind, bevor Sie runtergebrannt sind.
Das weiss ich nicht, ob ich die Letzte. Ist das jetzt ein Verdacht?
Ich sage nicht, Sie haben sie angezündet.
Also
wie ist das gewesen?
Ich bin nicht sicher, ob ich die Letzte war. Wir sind noch im Open-Air-Kino und sind auf dem Heimweg und sind einfach noch über die Brücke. Und kaum sind wir daheim, hat man die Nachricht gehört, dass die Brücke brennt. Also, ich weiß es nicht, ich bin nicht sicher nicht ganz die Letzte. Aber es ist einem natürlich sehr, es hat einen betroffen gemacht, wenn man ja gerade noch dort drüber gelaufen ist. Aber ich habe einfach, ehrlich gesagt, viel schlimmer, als das eigentlich da war.
Also es ist ja ganz, es sind ja nur noch die Zipfel auf der Seite sind gestanden, oder?
Ja, aber wir, also, es ist ja auf der ganzen Welt als, als grosse Katastrophe kommuniziert worden. Und mich hat es einfach gedacht, das war natürlich auch eine gute Werbung gleichzeitig für Herr Illi damals.
Wo sind Sie gesehen, was passiert ist? Wissen Sie es noch?
Und das ist echt spannend, dass man das noch so genau weiss. Das ist so wie der 11. September oder
eben andere. Das ist ein Gärchenvergleich, oder?
Ja, das ist ein Gärchenvergleich. Aber ich weiss, eben, was ich am 11. September gemacht habe. Und ich weiss, was ich am Tag vom Abrennen für Kappelbruck gemacht habe. Ich bin in Holland an einem Rennen und bin unterwegs nach Holland und dann im Hotel eingecheckt. Und dort muss man immer ausfüllen, von wo man kommt. Dann hat an der Rezeption gefragt, ja, wo ihr das Sieg in der Schweiz, das eben Obwalden oder eben Kerns. Und dann hat sie gesagt, ja, die Nähe von Luzern. Und dann, dort, wo die Brücke brennt. Und ich, was, dort, wo die Brücke brennt. Und das war schon ein kleiner Schock gewesen, weil die Brücke hat eine riesige Geschichte. Die Bilder sind sogar, glaub, die Originalbilder, die sie auf der Brücke haben, die einfach verbrannt sind, also nicht ersetzbar. Und jetzt habe ich endlich das Rätsel einfach gelöst. Also sind sie die Letzte gewesen. Und es hat mich immer gewundert, wer da wirklich schuldig ist. Also jetzt sind wir da vielleicht auf der Findung langsam kommen wir zum Ziel.
Die arme, arme Frau Steinemann. Ich nehme sie jetzt sofort in Schutz. Frau Steinemann, Sie sind ja nicht in Luzern aufgewachsen, sondern eigentlich in Zweggis. Am See, das ist ein wunderschöner Ort.
Ja, ich bin in Zweggis aufgewachsen. Ich hatte eigentlich sehr schöne, glückliche Kindheit. Ich war die jüngste von 4 Kindern. Mein Vater war der Käser. Wir hatten die Molkerei vom Dorf. Er war auch politisch sehr tätig. Und eigentlich hat die Mutter das Geschäft geführt und der Vater hat politisiert. Und ich, da ich ja die jüngste war, bin ich einfach fast ein bisschen so, unbemerkt aufgewachsen. Meine älteren Geschwister haben vorgebahnt. Meine Eltern waren sehr geschäftig. Und eigentlich, wenn wir so gewisse Sachen erfüllt haben, also meine Mutter war sehr katholisch, also wenn man am Sonntag in die Kirche ist und alles das erfüllt hat, ist man eigentlich ziemlich in Ruhe gelassen worden.
Sie sind auch sehr katholisch, gell, Sie, Herr Rödli?
Ja, also ich bin Sigristen Gleisis Fiktor. Das ist so. Bei den Ländern hinten hat man immer so... ich habe es jetzt natürlich ein bisschen pointiert. Hat man so quasi ganze Stammbäume in den Namen integriert. Also Sigristen Gleisis Fiktor, sprich mein Grossvater war Kirchensigrist. Mein Vater heisst Niklaus oder eben Gleis. Und ich Fiktor. Und das schreit natürlich danach, dass man sehr katholisch aufgewachsen ist, wenn Grossvater Kirchensigrist war. Mein Vater selber war täglich in der Kirche. Ich konnte das dann ein bisschen abreduzieren auf sicher zweimal wöchentlich. Und dann bin ich irgendwann wirklich zum Stolz vor Familie erkoren worden, weil ich Ministrant geworden bin. Und bin dann gerade wieder auch als Ministrant in einen grossen Gewissenskonflikt gekommen. Ich habe mit meinem Vater, mein Vater hat mit all seinen Söhnen, wir sind 3 Buben, einen Wett gemacht, wenn sie bis 20 nicht Alkohol trinken und rauchen, gibt es 500 Franken. Und das haben wir natürlich wollen. Die Wette haben wir natürlich wollen gewinnen. Und dann bin ich eben Ministrant geworden. Und dann habe ich den Messwein.
Und die rauchen und trinken alle.
Nein, ich habe den Messwein dort müssen kosten. Und das war dann so ein grosser Konflikt. Wie kann ich das jetzt irgendwie in Verbindung bringen? Aber wir haben uns dann geeinigt. Der Messwein war dann kein Tabu mehr gewesen. Und es war eine spannende Zeit gewesen, eben als Ministrant so dann in der Kirche zu sein.
Was ist denn da so spannend dran?
Ja, es ist eigentlich... Früher ist
Sie das, müssen immer an Beerdigungen.
Ja, das ist so. Ich bin in der 5. Klasse wirklich fast jeder Beerdigung von Kind. Das ist noch spannend. Die Beerdigungen sind immer sehr lang gegangen. Also es hat um 8 Uhr angefangen, dann 9 ist man dann in der Kirche, dann war Messe bis um 10 Uhr. Also als Schulkind ist man irgendwie erst um 10:30 in die Schule gekommen. Das haben die Lehrer nicht so cool gefunden. Ich hatte aber das Glück gehabt, dass ich bei einem sehr alten Lehrer in die Schule bin, gegangen, beim Hans Andermatt. Der ist dann gerade pensioniert worden. Und er ist so ein bisschen stolz gewesen, wenn seine Buben sind, dienen. Und der Pfarrer vom Dorf hat es natürlich auch gewusst. Und darum hat er dann immer eigentlich der Hans Andermatt gefragt, ob er seine Buben gäbe, fürs Altar dienen. Und ich habe dann da wirklich so schlussendlich sehr viel Schulzeit verpasst, was mir sehr entgegengekommen ist, weil ich bin nicht so gerne in die Schule. Und konnte das können eben in der Kirche abarbeiten. Und spannend war eben auch noch der Sackgeldaspekt, weil bei diesen Beerdigungen dann haben wir am ja, unseren Job gut gemacht. Wir haben ein bisschen Latsch geschissen an der Beerdigung. Und sind,
dann hat es noch 5 Lieber gegeben.
Und dann hat es eben dann nachher von der Trauerfamilie den 5 Lieber gegeben. Und das ist so ein bisschen der erste Weg zur Selbstständigkeit gewesen, zum eigenen Geld sozusagen. Ja.
Also als Kind ist man sehr pragmatisch.
Oder? Ja, da macht man verschiedene Sachen.
Vielleicht sind sie ja wegen dem Marathonläufer geworden, weil sie in der Kirche so viel rumgespurtet sind.
Ja, ich denke, das hat noch ein bisschen einen tiefliegenden Grund. Aber es ist wirklich noch spannend, wenn ich an meine Kindheit denke. Es gibt ja sehr viele Sportler, die von den Eltern gepusht werden, die von den Eltern fast, oder wo die Kinder fast mehr Ziel der Eltern müssen erreichen als Kind eigentlich ihre eigenen Ziele. Mhm. Und bei mir ist es fast ein bisschen umgekehrt gewesen. Ich komme wie sie aus einer katholischen Erziehung raus, vielleicht auch ein bisschen aus einer Familie, die das auch ein bisschen noch anders gesehen hat, als man das heute sieht, was zum Beispiel den Sport anbelangt. Meine Eltern haben auch ein bisschen das Gefühl, also wer am Abend Sport treibt, hat den Tag durch nicht genug gearbeitet. mein Vater war Bauarbeiter und da war natürlich eben der Konflikt ein bisschen vorprogrammiert. Und Ministrier war natürlich sehr, sehr beliebt. Da war man der Stolz fast für die Familie. Und dort hat dann irgendwann der Kampf angefangen. Aber das haben Sie sicher auch mit Ihrer Tochter erlebt.
Haben Sie?
Nein, eigentlich habe ich keinen Kampf mit der Tochter.
Also was, sie hätte nicht zu killen müssen?
Nein, also sie ist schon gegangen, weil wir sind so ein bisschen als Künstlerfamilie sind wir ja ein bisschen Aussenseiter gewesen und unsere Tochter hat eigentlich unbedingt Welle dabei sein in dieser Gemeinschaft. Also sie ist natürlich getauft, wir sind schon katholisch, aber also den Zwang von der Kirche haben wir natürlich nicht weitergegeben. Aber sie hat eigentlich Welle.
Ich frage Sie jetzt gerade zu Ihrer Kunst. Eine Frage aber noch, Frau Steinemann. Sind Sie sportlich?
Nein. Nein, also überhaupt nicht. Ich nehme zwar teil, am liebsten habe ich Siegerehrungen. Da muss ich immer ein bisschen brüllen, wenn ich den Nationalhimmel, ich glaube, wegen Ihnen habe ich auch schon brüllen.
Ja, schön.
Und was ich auch sehr gerne habe, ist amig bei den Fußballspielen am Anfang, wenn alle die Schüttler so da stehen und dann kommt doch auch der Nationalhimmel und dann sieht man sie doch so. Und wenn das vorbei ist...
Und die können alle nicht singen, oder?
Ja, das finde ich eigentlich... Nein, ich bin sehr unsportlich.
Wie hat sich denn das so geäussert in der Kindheit zum Beispiel?
Ja, da habe ich natürlich ein paar negative Erlebnisse gehabt. Wir sind eben zweigens aufgewachsen und da ist man immer auf die Rigi. Eigentlich zu jeder Jahreszeit. Und da hat es das... Einmal erinnere ich mich, hat es ein Skirennen gegeben und alle Kinder an der ganzen Schule müssen auf die Rigi. Ich hatte natürlich als Jüngste sowieso das Material von meinen Eltern und Geschwistern gehabt, oder? Das grosse Schuhe und irgendwie die Jacke, die beißt, oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sind wir dort gestartet und sind etwa 200 Kinder gewesen. Und am Abend hat man dann die Rangliste verteilt und ich bin als Einzige nicht auf dieser Rangliste gewesen, weil ich bin nie im Ziel angekommen.
Was ist passiert?
Ich weiß nicht, ich habe irgendetwas verpasst.
Ziellinie?
Ziellinie oder irgend so. Und das hat mir dann eigentlich wirklich den Gong gegeben. Ich dachte, das war ein bisschen traurig im Moment. Und
ja, aber wahrscheinlich haben Sie den Waldabfahrt gemacht?
Ja, ich kann es heute nicht mehr sagen. Ich bin einfach irgendwo nie durch das Ziel durchgefahren.
Ja, wenn man so von früher redet, Viktor Rötli, Sie wollten als Bub Lokiführer werden.
Ja, heutzutage hat man ja Facebook und all das Zeug. Und früher haben wir so ein Büchlein rumgegeben. Mein Lieblingsessen, meine Lieblingsfarbe, haben wir da sich so gegenseitig...
Also das Freundesbuch,
Genau, heute, das kennt man schon gar nicht mehr. Und dort habe ich dann immer Lokiführerin geschrieben beim Tramberuf. Eigentlich bis 10-jährig. Irgendwie hat mich das fasziniert. Ich mit dem Zug fahren, das tue ich jetzt auch noch gerne. Ich fahre sehr gerne Zug. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre cool, mal Lokiführer zu sein. Und dann hat eben langsam so ein bisschen die Faszination mit dem Sport angefangen, wenn man denkt, heute ist der Roger Federer das ja, das grosse Vorbild für viele junge Menschen in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Und dann, zumal, als ich 10 war, war das der Markus Riffel. Der war auf der Müsli-Packung, der hat Werbung gemacht. Und irgendwie, ja, hatte ich das Gefühl, das ist cool, was der macht. Und habe dann 1984 wirklich einen Deal mit meinen Eltern gemacht. Ich habe dann eine Woche lang das Zimmer schön aufgeräumt und dann durfte ich den olympischen Finallauf von Markus Riffel in Los Angeles schauen.
Im Fernsehen,
genau. Und in dieser Nacht sind eigentlich zwei grosse schlussendlich Sportgeschichten geschrieben worden. Also der Markus Riffel hat die Silbermedaille gewonnen an den Olympischen Spielen über 5000 Meter und Zobald hat sich ein kleiner Bub gesagt, so. Und jetzt wollte ich nicht mehr Lokiführer werden, sondern Markus Riffel oder eben Langstreckenläufer. Und von dem Tag an habe ich bei diesen Büchern immer Langstreckenläufer reingeschrieben. Das hat dann auch wieder einen kleinen Konflikt gegeben mit meinem Vater, weil das können Sie sich ja vorstellen, wenn...
Bub machen richtige Lehre.
Genau. Der quasi Sohn ist mir egal, was denn irgendwann mal aus der Wiede, aber zuerst lernst du einen anständigen Beruf. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Also ich habe eine Lehre gemacht zum Elektrozeichner. Auch natürlich mit dem Hintergedanken, dass man sitzen beim Arbeiten kann, dass man am Abend noch mag. Weil ich wollte dann primär Läufer sein und trainieren. Aber das war dann ein sehr guter Kompromiss. Und habe dann so eigentlich von 10 Jahren immer mehr parallel auf mein Leben aufbauen. Einerseits das machen, wo die Eltern daran Freude hatten, und andererseits halt immer viel trainieren und ja, den nötigen Ehrgeiz haben, aber auch ich denke, ich habe sehr viel Glück gehabt mit dem Robby Haas, meinem Jugendtrainer im Turnverein Alpnach, einen Trainer an Seite zu haben, der mich quasi an das angeführt hat. Also ich bin zum Beispiel 4x Viert geworden bei Nachwuchsschweizer Meisterschaft und das nicht ins Ziel kommen, ist noch schlimmer als Viert werden, aber ich kann sagen, wenn man Viert wird, dann ist das nicht so cool. Das ist quasi eigentlich der schlimmste Platz nach dem nicht ins Ziel kommen. Und ja, ich habe dort 2-3 Mal auch Tränen gehabt und der Robi hat immer gesagt, Victor, denk dran, das ist der Weg zum Ziel. Du wirst dann, wenn du gross bist, wirst du gewinnen. Und so ist es dann auch gewesen. Und das ist dann nicht immer einfach zu verstehen. Aber ich denke, das ist das Glück gewesen, dass ich so jemanden hatte, der mich dann eben so an die grösseren Aufgaben angeführt hat.
Könnte man dann sagen, es ist nicht einfach so, dass ihnen das Talent in die Wiege gegeben worden ist, sondern sie müssen durchbeissen und härter verkrampfen?
Ja, ich denke, wenn man kein Talent hat, dann schafft man es nicht so weit. Jetzt überall, denke ich, im Leben sein. Wir müssen auch Talent haben im kreativen Bereich. Ja. Aber nachher ist es dann abhängig. Im Fußball braucht es vielleicht eine Intuition, wo man einfach am richtigen Ort steht, das Goal schießt. Und im Langstreckenlauf ist es dann nachher doch eine Fleissarbeit. Also ohne Talent geht es nicht, aber dann gibt es vielleicht Läufer, die es einfacher haben. Und ich habe sicher nicht den einfachsten Weg gehabt, sondern habe dann halt wirklich müssen viel arbeiten, hart arbeiten und habe so kontinuierlich eigentlich dann den Schritt Richtung europäische Spitze gemacht.
Durchhaltewillen, das ist ja eigentlich wahrscheinlich für euch beide ein grosses Thema. Keramikerin, hat da die Mutter auch gesagt, Kind, das ist jetzt also nicht der Beruf, den wir...
Das war natürlich als Kind gar noch nicht präsent gewesen. Also ich habe gewusst, dass ich etwas Gestalterisches machen will. Aber was genau, weiß ich nicht. Und es ist ja lustig, so, wenn man das Weggis aufwächst, das ist ja ein Touristenort. Und das hat eigentlich mit Kunst oder mit Gestalten, das hat eigentlich fast niemand gemacht. Und auch meine Geschwister haben alle einen anderen Weg gemacht. Und ich habe nicht genau gewusst, was, aber ich habe gewusst, dass irgendwo für mich schon etwas gibt. Und ich bin habe Dekorationslehre gemacht in Luzern. Aber ich muss ich jetzt noch anfügen, meine Eltern haben mich eigentlich schon immer unterstützt. Sie haben zwar nicht gewusst, was sie mir keinen Rat geben können, aber sie haben gefunden, wenn du das so willst, dann wird das schon so sein.
Ist auch der Vorteil, wenn man die Jüngste ist, oder?
Ja, ja, schon. Und dann bin ich in die Lehre gegangen, im Schulhaus Imgrüt. Und nach dieser Lehre bin ich dann auf Irland, auf Dublin, Englisch lehren. Und Dublin war einfach so eine wahnsinnig tolle Stadt in den 70er Jahren. Und ich hatte auch das Glück gehabt, ich bin als Au-pair gegangen und hatte gleich eine Stelle gefunden in einem Glasmaleratelier, wo sie so Kirchenfenster gemalt haben. Also in der Zeit, als ich so ein Praktikum gemacht habe, habe ich wochenlang so Heiligenköpfchen gemalt für irgendeine Kathedrale in Brisbane.
Da mussten sie nachher ein Guinness trinken.
Ja. Ja, das ist natürlich dann losgegangen. Also,
aber was war so toll an dieser Stadt? Sie sagen, das war wahnsinnig, das 70er Jahre in Dublin.
Es ist einfach, was soll ich sagen, es ist vielleicht noch so ein bisschen Flower Power, so ein bisschen der Hippie-Geist war natürlich auch noch gewesen, so ein bisschen Freiheit. Und man hat sich einfach im Pub getroffen und die Irländer sind einfach unglaubliche Diskutierer und Debattierer. Man hat einfach geredet über Gott und die Welt und am Abend hat man einfach irgendwie 7 Guinness vor sich gehabt. Ich habe nie nachher mögen mit trinken, man bestellt ja nur für sich eins, sondern man bestellt immer für den ganzen Tisch eins. Und es ist einfach so, irgendwie ist das, also ich will es nicht sagen, eine wilde Zeit, aber es war eine sehr freie Zeit gewesen. Und ich habe auch gedacht, ich bleibe dort. Ich habe von daheim immer wieder, jedes Mal, wenn ich in die Ferien heim bin, wieder etwas nach Irland geschickt. Und wo dann alles dann war, bin ich wieder heimgekommen.
Warum?
Ja, es hätte ja beruflich müssen natürlich ein bisschen weitergehen. Und das ist ein bisschen schwierig geworden.
Sie sind ja eben, haben noch zusätzliche Lehre gemacht als Keramikerin. Und jetzt gibt es ja so ein bisschen das Image, machst du einen Töpferkurs in der Toskana, oder? Dass man sich vielleicht fast ein bisschen wehren muss auch für den Beruf.
Ja, das ist ja eher manchmal ein bisschen unangenehm, wenn man sich eigentlich immer muss erklären muss.
Müssen Sie das amigs?
Ja, jetzt vielleicht nicht mehr, aber lang schon. Weil das Holzwollenbast ist natürlich schon lang so in den Köpfen drin. Aber da gibt es auch nur eins, das ist auch mit Disziplin und mit Durchhaltewillen halt zeigen, dass das... dass man dort hinkommt, wo man eigentlich gerne will.
Also wenn Sie, ich habe am Anfang gesagt, wie Ihre Keramik so ansatzweise wenigstens ein bisschen aussieht, aber das ist sehr farbig, sehr kreativ, es ist speziell, aber kann man sich denn leisten, als Beruf, das so zu haben und zu sagen, ich kann davon leben?
Ja, das muss man sich schon auch erkämpfen eigentlich. Und es ist natürlich nicht immer, man kann mal besser, mal weniger gut davon leben.
Wie machen Sie es?
Also es ist ein langer Werdegang und am Anfang ist man natürlich auch unterstützt von der Familie und meine beste Kundin ist vielleicht meine Schwester und meine Mutter gewesen und die haben das weiter verschenkt, also wie das so geht. Und in dieser Zeit habe ich ja auch geheiratet und mein Mann war so ein kleiner Shootingstar in der Grafikszene und ich habe mich dann auch noch gegen ihn noch ein bisschen behaupten, weil immer, wenn ich damit etwas entwickelt habe, was gut war, hat es damit geheißen, oh, hat das der Tino gemacht, oder? Ich habe mich eigentlich auf allen Seiten ein bisschen durchboxen. Aber ich habe eigentlich immer gewusst, dass es weitergeht, und es geht auch jetzt noch weiter. Immer, wenn ich etwas mache, hat man das Gefühl, nein, das kann man noch ein bisschen verbessern. Also ich bin eigentlich, ich habe, glaube ich, noch nie einfach ein Stück zum Ofen ausgenommen und gedacht, wow, das ist perfekt. Also ich arbeite immer noch daran.
Darf ich Sie etwas fragen? Mir passiert das immer noch relativ häufig, dass ich irgendwo gefragt werde, was ich beruflich mache. Und dann sage ich, ich bin Marathonläufer. Und dann sagen die Leute so nach kurzem Überlegen, cool, und wie verdienst du dein Geld?
Mhm. Ja.
Ich nehme an, das haben Sie sicher auch schon gehört.
Ja.
Also ich bin Keramikerin.
Ja.
Wow, interessant. Ja. Und wie zahlst du die Rechnung? Genau. Also ich nehme an, als Keramikerin kriegt man wie als Marathonläufer regelmässig Rechnungen zugeschickt. Ja. Und man muss zahlen.
Das ist wahr. Also... ich habe so ein Urvertrauen, muss ich sagen. Ich habe ja viel, manchmal von Mitte Monat gedacht, Jesus, wie soll jetzt das gehen? Aber irgendwie, es ist noch lustig, immer im richtigen Moment kommt dann halt etwas. Also ich würde sagen, so die Nase immer ein bisschen oben Wasser, unter dem Wasser. Aber
treibt das einem auch an?
Ja, natürlich, das ist schon...
Das richtige Rezept zum Marathonlaufen. Viktor Rötlin, Sie sind ja, ich sage das jetzt einfach so, Sie sind nicht mit dem Silberlöffel in der Wiege auf die Welt gekommen. Sie haben müssen Geld verdienen, wo Sie die Ausbildung dann auch noch zum Physiotherapeut gemacht haben und Sie wollten gleichzeitig laufen. Und wie gesagt, den Marathonläufer fragt man auch, ja, woher kommt denn das Geld? Wie haben Sie denn das gemacht, wo Sie noch nicht der erfolgreiche oder der Europameister gewesen sind?
Ja, das ist sicher sehr ein spannender Weg auch gewesen. Also ich denke, ich hatte das Glück, in einem kleinen Verein eine gewisse Unterstützung zu haben im Turnverein Alpnach. Ich habe dann sehr schnell so einen Donatorenclub bekommen. Der Leonard Wüst, ein Hotelier in Sursee, ja, hat ein Surseer hat quasi meinen Fanclub oder meinen Donatorenclub gegründet. Das hat mich auch recht gestützt, mit dem Ziel, mich eben an die Olympischen Spiele in Sydney zu bringen. Aber dann habe ich wirklich 1996 den Weg Richtung Physiotherapie geschlagen. Und das war so ein ganz schwieriger Moment, weil ich wusste, ich wollte Physiotherapeut werden, aber ich wollte das nicht quasi mit einem Kompromiss aufhören, Sportler zu sein. Und dann habe ich eine Schule gesucht, die das quasi mitmacht. Die Schule war dann eben nicht die Physioschule in Luzern, sondern in Bern, eine Physiotherapie-Schule.
Und die zahlen nicht für Leute, die aus den Ländern kommen?
Genau, dort haben wir dann das Problem gehabt mit dem Obwalden, weil der Kanton Obwalden hat eben nur in Luzern die Schule gerade übernommen. Das waren um die 20'000 Franken pro Jahr. Die Ausbildung gab 4 Jahre. Und ich bin dann in Bern vor der Entscheidung gestanden. Ich habe den Ausbildungsplatz bekommen, aber musste unterschreiben, dass ich das Schulgeld quasi aus eigenem Sack zahle. Und ich habe mich dann beraten, wie man das hier macht. Da geht man zu jemandem, der etwas darüber versteht. Und da hat dann so ein Studienberater mir das alles für sie und hinter sie ausgerechnet und hat am Schluss gesagt, Herr Rötlin, das bringt sie in Ruin. Sie verschulden sich zu fest, machen sie das nicht. Dann bin ich zurück von dem Gespräch und dachte, ja gut, das war jetzt nicht die Antwort, die ich mir gewünscht habe. Und haben mir dann überlegt, hey, was machst du, wenn du 50 bist und sagen wir 150'000 Franken auf deinem Bankkonto liegen, dann bist du nach dem Rest von deinem Leben frustriert, dass du es nicht gemacht hast. Dann dachte ich, komm, ich unterschreibe den Fackel, irgendwie komme ich dann schon zu dem Geld. Okay. Dann bin ich auf Bern, habe angefangen und dann hatte ich wirklich 4 Jahre, wo ich verschiedene Sachen gemacht habe, um eben zu Geld zu kommen.
Sachen, die einen mehr geben, wenn man zum Beispiel in die Media-Kasse geht, oder?
Ja, also ich habe natürlich auch wieder...
Was haben Sie gemacht?
Also ich habe immer natürlich müssen wieder den Kompromiss finden, dass ich nicht irgendwo arbeite, wo ich stundenweise Zeit verbrate für wenig Geld, sondern ich musste Jobs müssen finden, wo ich viel Geld in kurzer Zeit kann verdienen. Ich habe sicher etwas Neuliegendes gemacht. Ich habe in einem Fitnesscenter Leute beraten und Trainingspläne geschrieben. Dann habe ich etwas weniger direkt Neuliegendes gemacht, aber als junger Physiotherapeut muss man in der Anatomie sehr viel lernen. Ich bin dann Leichenwäscher im Inselspital und konnte so können meine anatomischen Fähigkeiten auch gerade noch ein bisschen schulen.
Was und verdient die Muskeln man
da? Da verdient man relativ gut in der Stunde oder pro Leich. Also es wäre ein Tag an der Migros-Kasse gewesen und ein Leich hat eigentlich gleich viel ausgebracht. Wenn man zügig gewaschen hat, ist man eigentlich in einer halben Stunde durch gewesen.
Aber ist das, meint das Publikum raunt und wahrscheinlich haben sich vielleicht daheim ein paar ihrem Gipfeli verschluckt. Wie ist denn das? Also ist es so gruselig, wie man sich das gemeinhin vorstellt?
Nein, ganz und gar nicht. Und eben, es ist in dem Sinne, wir haben am Anatomischen Institut an den Leichenpräparat Muskeln gelernt. Also ich habe natürlich wirklich einen Link gehabt zu meiner Ausbildung. Mhm. Und ich bin halt sicher bestrebt darum gewesen, halt sehr, sehr effizient zu sein. Und das war auch im Geldverdienen gewesen. Also ich musste sehr effizient lernen. Ich musste effizient trainieren, weil die Ausbildung zum Physiotherapeut war eine Vollzeitausbildung gewesen. Ich habe sehr viel trainiert und ich habe schlussendlich ich 96 die Ausbildung angefangen und im Jahr 2000 das Diplom als Physiotherapeut entgegengenommen und ich habe mich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Hey. Das klingt so ein bisschen fast nach Superman, aber ich habe in dieser Zeit zum Beispiel auch eine Beziehung abgelassen. Also ich bin nicht überall so toll gewesen, wie man das vielleicht von außen aussieht. Also man kann nicht überall der Beste sein. Und das habe ich dann auch zum Beispiel in der Beziehung herausgefunden. Aber ich war dort kreativ gewesen. Ich hatte dort sicher auch Glück gehabt, manchmal, dass ich schlussendlich über die Runde gekommen bin. Aber das war eine tolle Lebensschule gewesen.
Das wollte ich eben gerade sagen. Ich glaube, in solchen Situationen ist Kreativität eigentlich das beste Mittel. Es fällt einem ja den ein, wenn man nicht mehr weiter weiss, dann muss man ja neue Wege suchen. Ich denke auch, bei der Geldbeschaffung oder bei einem Entwickler von einem Produkt ist. Ich glaube, wenn man zu fest oder wenn es einem zu gut geht, ist man ja auch träge. Und darum muss man halt...
Haben Sie dann auch müssen Abstrich machen? Eben Sachen, wo Sie, wie jetzt der Viktor Rödl sagt, ich habe ein bisschen Ziegelbach abgegeben, wo Sie heute sagen, das hat gelitten unter dem, dass ich jetzt einfach auch wollen mein Ding machen?
Ja, also ich denke schon, dass gewisse Sachen sicher viel zu kurz gekommen sind, also gerade eben im Privatleben, aber meine Beziehung ist nicht Bach ab. Aber natürlich...
Also jetzt machen wir ja zusammen Ausstellungen.
Ja, ja, wir haben uns... Gut, ich bin jetzt über 30 Jahre mit meinem Mann zusammen, und, aber wir haben uns eben immer auch die lange Leine gelassen. Also ich glaube, es geht dann nur so, man kann dann nicht so Ansprüche haben, so von einem Tagesablauf, halt immer um 12 Uhr zu Mittag oder um 6 Uhr zu Nacht oder so. Man muss sich dann schon halt auch machen oder ja, es ist natürlich auch ein tägliches Zusammenraufen. Es ist anstrengend.
Sie, also machen Sie das auch so eben, dass er ist, glaube ich, im Moment irgendwo im Ausland und,
ja,
und
er ist jetzt,
macht sein Ding.
Ja, genau. Er ist jetzt nicht mehr, er ist Dozent an der Hochschule zu Luzern und ist jetzt aber 65 und macht das nicht mehr. Und seitdem geht er natürlich noch mehr auf Reisen. Und er entflieht immer im Nebel und im Winter. Da geht er malen, meistens auf Bali, früher viel auf Brasilien. Und wir haben auch gemeinsam haben wir 14 Jahre eine Wohnung in Barcelona. Und das war auch so unser Fluchtort gewesen, halt, damit wir wieder ein bisschen
zu der Enge aus. Da geht man nicht auf die Nerven.
Ja, genau.
Ihr seid, Sie hören es persönlich mit der Keramikerin Brigitte Steinemann und dem Marathonläufer Viktor Rötlin. Wenn man es von Sachen hat, die vielleicht schwierig sind, also wir haben von Geld geredet, man hat von der Beziehung eigentlich zum Tod oder zu toten Leuten geredet. Viktor Rötlin, Sie sind ja eigentlich, kann man sagen, ein bisschen knapp daran vorbeigeschrammt. Das darf man schon so sagen. Sie haben zwei Lungenembolien gehabt, 2009. Was ist passiert?
Also grundsätzlich habe ich, glaube ich, sehr viel Glück gehabt. Passiert ist eigentlich etwas, was vielen Menschen passieren kann. Ich habe nach einem längeren Flug 10 Tage später plötzlich stechenden Brustschmerz gehabt. Ich konnte nicht mehr liegen, nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen. Ich habe dann ein paar Stunden später Blut gehustet und habe ziemlich Angst bekommen. Ich war zu dieser Zeit in Kenia, also an einem Ort, wo sicher die unmittelbare medizinische Versorgung ein bisschen schwierig ist. Und habe mich dann in Rücksprache mit meinen Ärzten entschieden, mit Verdacht auf eine Lungenentzündung, weil man denkt jetzt nicht bei einem 35-jährigen sportlichen Mann, geht an die Lungenembolie, zurück in die Schweiz, natürlich mit dem Risiko vom Fliegen. Und dann bin ich eigentlich direkt vom Flughafen ins Spital gekommen. Man hat so ein genanntes Bild gemacht von meiner Lunge, wo man feststellen kann, was an der Lunge genau nicht funktioniert. Und dann hat sie es wirklich allen echt den Boden unter den Füßen weggezogen, also Lungenembolie, schwere Lungenembolie. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich wirklich gerade mal nicht nur Luft holen musste, sondern wirklich gerade mal liegen geblieben bin und dachte, hey, was passiert da mit mir? Weil ein Beinbruch oder ein Band, das reißt, das ist immer absehbar. Da weiss man, das geht 8 Wochen oder 4 Monate. Aber Lungenembolie ist eine Diagnose, die ich nicht damit umgehen konnte. Es war natürlich dann auch die Frage, wie kann so etwas passieren.
Sie sind ja sicher auch immer unter Kontrolle als Spitzensportler, oder?
Genau, und die Risikofaktoren für Lungenembolie sind Übergewicht, Raucher, Unsportlichkeit.
Sie sind 20 gewesen, dort.
Ja, gut.
Dort hätte sie es wieder dürfen.
Dann hätte ich wieder dürfen, genau. Aber ich wenn man bis 20 das nicht macht, dann hat man das eigentlich im Griff. Nein, und man ist dann gesucht und das war eine längere Suche gewesen und hat dann herausgefunden, dass ich eine genetisch bedingte Blutgerinnungsstörung habe. Also das
hat man nicht gewusst?
Seit Geburt eigentlich die Disposition habe. Und das ist etwas, was man nicht einfach so in einem Routinecheck herausfindet. Also das sind sehr komplexe Untersuchungen gewesen. Und die Ironie vom Ganzen ist ja eigentlich, dass ich mal Lokführer werden wollte. Und das Dümmste, was ich machen kann im Leben, ist lang sitzen. Darum dürfen wir nicht länger als 50 Minuten da jetzt das Gespräch führen. Das ist schon noch Ironie vom Schicksal, dass ich dann irgendwann mich eigentlich als Läufer gefunden habe. Und eben, mittlerweile kann ich sehr gut mit dem umgehen. Ich weiss, wo Gefahren sind. Ich weiss, dass ich nicht mehr in der Ökonomie-Klasse lange Distanzen fliegen sollte.
Wegen der Platzverhältnisse?
Wegen der Platzverhältnisse und wegen halt auch dem Knick in der Hüfte. Also ich fliege jetzt halt auf Amerika in der Business-Klasse.
Schön blöd.
Ja, schön blöd, ja. Schön blöd ist aber auch, dass ich das selber zahlen tue. Also der Veranstalter
zahlt. Gut, jetzt müssen Sie ja nicht mehr Leichen waschen.
Genau, jetzt muss ich nicht mehr Leichen waschen. Aber grundsätzlich, wenn der Veranstalter so einen Marathonläufer auf Amerika einlässt, zahlt er einem den Ökonomieflug und nicht den Business-Class-Flug. Aber schlussendlich genieße ich das natürlich auch. Und ich kann auch in gewissen Momenten muss ich das Medikament nehmen, wo schaue, dass das Blut nicht zusammenklebt. Aber ja.
Was hat es mit Ihnen menschlich gemacht?
Also ich bin mal gefragt worden, was hast du nach dieser Geschichte anders gemacht? Oder was hast du bereut, dass du es nicht gemacht hast? Und das war echt das Schöne, ich habe nur etwas bereut. Auf der Intensivstation bin ich gelegen, es ist mir schlecht gegangen und ich dachte, Gottfried Stutz, wenn ich jetzt wirklich muss von dannen ziehen muss, den Chateau Dicke in meinem Keller, den hätte ich trinken sollen. Ich habe sehr gerne Wein und ich bin ein Liebhaber von Süßwein und der Chateau Dicke ist so der König der Süßweine. Und als ich 2007 in Osaka die Bronzemedaille gewonnen habe, hat mir der Jackie Delapie, das ist der Meetingdirektor von Atletissima, von Lausanne, vom grossen Meeting, hat mir in Osaka gesagt, ob ich irgendeinen Wunsch habe. Er hat so Freude an dieser Bronzemedaille von mir, er möchte mir irgendetwas...
Ist natürlich super, ist nicht der vierte Platz gewesen.
Und dann habe ich eben gesagt, ja, ich hätte schon lange mal so einen Chateau Dicquem trinken und dann hat er wirklich ein paar Monate später in Genf an der Escalade hat mir so eine Chateau Dicquem geschenkt. Da habe ich dann heimgenommen und nie den Moment gefunden, die zu trinken mit meiner Frau. Und eben 09 ist er immer noch im Keller und ich liege auf der Intensivstation. Aber
haben Sie nicht getrunken jetzt?
Ja, sicher. Also am Anfang hat es noch Einschränkungen gegeben wegen den Medikamenten, aber sobald ich die Medikamente runterfahren konnte, ist das etwas vom Ersten gewesen, was wir gemacht haben.
In welchem Moment? Was war der Anlass?
Kein spezieller, sondern einfach weg mit dem Zeug. Weil
Hü, jetzt im Keller.
Genau, man weiss ja nicht, was passiert.
Sie haben vorher von Afrika geredet, sind viel zu Kenia. Sie, Brigitte Steinemann, sind auch zu Afrika gesehen.
Ja.
Und Afrika hat Sie beeindruckt?
Sehr. Warum? Und immer noch. Es ist noch schwierig zu sagen. Also nachdem, als ich ja eine Lehrstelle hatte, eine Zusatzlehre als Keramikerin, habe ich müssen 3/4 Jahr warten, bis ich die antreten konnte. Und ich bin dann von Dublin heimgekommen und habe gedacht, jetzt muss ich die Zeit ein bisschen ausfüllen. Und ich muss auch sagen, ich war sehr naiv und habe gedacht, auf den Atlas geschaut, wo könnte man da noch ein bisschen hin. Und dann bin ich auf Südafrika.
1972. Apartheid.
Ja. Voll und ganz. Und natürlich nicht gut informiert. Und dort runter. Dachte ich, suchen wir etwas, ein bisschen einen Job zum Arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas vom Schlimmsten, was ich erlebt habe. Einfach die...
Können Sie es ein bisschen beschreiben?
Ja, ich bin gekommen, habe mir dann noch gleich ein Appartement gefunden, ein kleines. Und bin dann auf Stellensuche und bin dann einfach überall schon mal eben, dass noch alles angeschrieben ist, nur für Weiße oder nur für Schwarze. Ich bin gar nicht nachgekommen. Ich dachte, was soll das? Und ich bin dann wirklich auch, ich hatte etwa 3 Jobs gehabt, verschiedene. Also eins in einem Wiener Kaffee habe ich serviert, eins bin ich in einem Schuhladen gesehen und habe so Dekos gemacht. Und bin einfach täglich überall konfrontiert gewesen mit dem Problem. Und ich habe das fast nicht ausgehalten. Und dann habe ich überlegt, jetzt gehe ich wieder heim. Und hat mich natürlich auch ein bisschen schade gedacht für die grosse Reise. Gerade wieder heim. Und dann war in einem Reisebüro so ein Stefali gewesen, suche ich den Passagier für einen Werbefilm von einer australischen Reisegesellschaft. Und zwar die Ostafrika. Und das ist sehr günstig gewesen. Wir einfach müssen einen Reiseanteil zahlen, aber
also Sie ich sind kann mir Reisemodel wurde.
Genau. Und danach dachte ich, das mache ich. Und dann auch, ich meine, also jetzt heute, wenn ich so darüber nachdenke, dann bin ich dort hin und habe gesagt, mal, das würde mich interessieren. Und dann haben sie gesagt, ja, ist gut, hat meinen Namen aufgenommen. Dann haben sie gesagt, ich müsse den Pass bringen, sie müssen ihn auf London einschicken, weil dass sie den südafrikanischen Stempel rausnehmen können. Sonst ist man dort nicht weitergekommen. Und ich habe das gemacht. Und dann bin ich irgendwie in dem Südafrika 10 Tage ohne Pass und nichts gesehen. Und habe einfach gewartet, bis der Pass wiederkommt. Und es hat aber geklappt. Und dann sind wir mit 2 Land Rovers. Wir waren 18 Leute gewesen. Etwa 5 Leute von dieser Filmcrew und der Rest sind, also wir sind glaube ich etwa 12 Nationen gewesen, also junge Leute zusammengewürfelt.
Quer der, also durch Afrika?
Ja, also durchauf. Damals hat das noch Rhodesia geheissen, nachher Sambia, Tansania.
Was hat Sie beeindruckt an den Afrikanern oder Afrika?
Einfach eigentlich die, einerseits die Einfachheit und auch das Glücklichsein mit nichts. Also, sie brauchen eigentlich nichts. Oder halt auch das Leben im Jetzt. Also, die sparen nicht, sparen, dass sie dann übermorgen etwas auf dem Kessel haben. Sondern, wenn sie haben, dann haben sie. Und sonst, also, ich bin einfach wirklich, das ist, glaube ich, heute noch so. Ich bin ja dann nach vielen Jahren, im 95, noch einmal in einem Austausch, habe ich 5 Wochen auf Senegal, auf Dakar. Und habe einfach gedacht, das ist eigentlich immer noch so. Und das, als ich daheim kam, also beide Mal, hatte ich eigentlich sehr einen Schock gehabt. Ich konnte mich fast nicht mehr einrenken. Weil wenn man zurückkommt und unseren Überfluss hat, oder in der Migrostadt und die 100'000 Joghurtsorten, und also das hat mich ganz verwirrt gemacht. Ich dachte, was mache ich da eigentlich?
Das ist wirklich faszinierend an Afrika, die Einfachheit des Glücklichseins. Mhm. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich in Kenia bin, wie wenig die Menschen haben und wie glücklich sie sind. Mhm. Und dann kommen wir zurück.
Sind sie das wirklich?
Ja, sie sind wirklich glückliche Menschen. Dann kommen wir zurück in die Schweiz und versteht die Welt nicht mehr.
Ist Ihnen das auch so gekommen?
Ja, die Probleme, die wir auch haben, das momentan in Afrika, also die sind nicht bestrebt, an die Zukunft zu denken, weil sie einfach ein anderes Problem haben. Das ist das Isichmoor. Mhm. Wenn man denkt, ein Landarbeiter in Kenia verdient $50 im Monat. Und wenn ich dort renne, in grossen Gruppen, dann rennen Kinder mit und sie rufen Musungu, Musungu, das heisst der weiße Mann. Und alle haben Freude. Und ich warte auf den Tag, wo ich irgendwo in der Schweiz durchs Quartier renne und mit Kind hin und nachher renne und alle Freude haben.
Da können sie alle.
Ja, oder rufen quasi, du würdest gescheiter arbeiten gehen. Das kommt auch noch ab und zu vor. Wenn ich da quasi während der Werkzeiten am Joggen bin, dann haben die Leute das Gefühl, ja, der würde auch gescheiter irgendetwas richtig arbeiten. Aber das ist eigentlich noch das Spannende, Afrika. Und was ich in Kenia immer wieder schätze, das haben sie in Südafrika sicher ein bisschen, das ist natürlich krass mit der Apartheid, aber was ich schätze, ist der Aussenseiter zu sein. In Eldoret, das ist wirklich nichts Touristisches, dort, wo ich am bin, da bin ich teilweise einfach einer von wenigen Weissen in der Stadt. Mhm. Und die Kinder schauen einem an, wie wir den schwarzen Mann geschaut haben, schauen sie den weissen Mann so an und denken, oh, das ist ein gefährlicher
Kind. Und wieso gefällt Ihnen das?
Ich glaube, gefallen. Es ist, glaube ich, einfach gut, im Leben ab und zu zu merken, dass man auch mal Aussenseiter sein kann und dass man auch mal fremd sein kann. Und ich denke, die Schweiz hat ja immer wieder mal ein bisschen das Problem mit Fremden oder mit Neuem oder mit Sachen, die man nicht kennt. Und ich glaube, es tut gut, wenn man mal selber in dieser Situation ist.
Also ich habe das auch mal ganz extrem erlebt, als ich zu Hause geflogen bin. Mein Vater war am Sterben und ich musste notfallmässig heim. Und das war gerade die Zeit, wo der Idi Amin so gewütet hat. Und da sind alle, die ein bisschen Geld hatten, sind natürlich auf Europa geflogen. Und ich bin 2 Tage oder 2 Nächte, ich weiß nicht mehr genau, wie lange, bin ich auf dem Flughafen als Standby gestanden. Ich bin dann schlussendlich so mit dem letzten Platz in einer Air Africa Airline. Und ich war wirklich die einzige Weisse da drin. Und das ganze Flugzeug war voll. Aber ich musste meine Koffer alle auspacken. Also ich hatte nicht so viel gehabt. Aber eben nach dieser Reise war eh nur dreckige Wäsche. Also es ist wirklich, ich habe mich ganz diskriminiert gefühlt dort. Also das habe ich wirklich erfahren. So.
Da haben wir eine Parallele. Also 2008 bin ich in Kenia, wo der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und da sind wir mit Mühe und Not zum lokalen Flughafen gekommen. Mhm. Da waren noch sehr viele Holländer auch. Und die sind mit einem Charter rausgeflogen worden. Also da hat es ganz viele Menschen gehabt, die auf einen Flüger wollten. Alle Weissen, außer quasi ich und meine zwei Trainingspartner, haben sie geholt mit dem Charterflug. Und dann sind wir dort einfach gesessen und haben gewartet und sind mit dem letzten Flug noch weggekommen. Aha. Das war sehr, sehr eindrücklich, ja. Aber auch beängstigend gewesen, die Stimmung zu spüren. Die Panik und gleich auch die Ruhe, weil es ist immer so zwischen Eskalieren und eben nicht Eskalieren gestanden.
Man muss aber gleich auch sagen, eben, die Weissen kommen noch raus und ganz ein Haufen andere kommen gar nicht raus.
Das war ja das Schlimmste für mich. Ich hatte einen Weg, wegzugehen, aber ich habe eigentlich ganz viele Freunde dort zurückgelassen. Ja. Und wir haben nicht gewusst, im ersten Moment, was passiert. Es hat ja dort zum Glück hat sich's beruhigt in die richtige Richtung. Also es ist nicht zu dem... zu dem Bürgerkrieg gekommen, wie man eigentlich befürchtet hat. Aber das war sehr, sehr emotional gewesen, ja.
Ja, und auch das, was Sie sagen mit den glücklichen Menschen, oder? Sie haben mir erzählt, dass, wenn es darum geht, oder man fragt ja immer, die Kenianer, die sind an der Weltspitze, die sind so wahnsinnig gut vorne dabei. Warum sind die so wahnsinnig gut? Da haben sie mir gesagt, weil es so wahnsinnig hart auch ist. Also die haben, die verschleissen quasi hunderte von Talenten, bis ein paar an der Spitze sind. Man kann das schon nicht vergleichen mit uns, von wegen Glück und Chancen.
Ja, also ich denke, jetzt der sportliche Aspekt ist natürlich eine Chance für sie. Aber um die Chance zu wahren, gehen sehr viele Träume wach ab. Also ich glaube, die wenigen Talente, die in Europa sind, die tut man behüten, aufbauen und beschützen. Und die meisten kommen irgendwie weiter oder einen grossen Teil davon. Und in Kenia insbesondere hat so viele Talente, die gehen durch so eine harte Schule. Wenn sie das irgendwie überleben, dann gewinnen sie nachher all die Rennen. Aber man sieht natürlich nur die nachher auf dem Podest stehen. Und eigentlich hunderte von Läufern, die dann irgendwo eben draufgegangen sind, das sieht man nicht. Ich denke aber trotzdem, der grosse Unterschied macht halt einfach aus, dass in Kenia der Stellenwert von dem Weg einfach auch anerkannter ist. Also ich denke, sie haben gleich gewonnen fürs Leben. Sie haben vielleicht dann nicht den Erfolg und nicht den finanziellen Raum und auch schlussendlich die Sicherheit, aber sie haben gleich etwas gewonnen. Also sie sind dann gleich weitergekommen in ihrem Leben.
Weil sie etwas gemacht haben.
Genau, weil Perspektiven einfach nicht gross sind. Ich habe einmal in Kenia zwei Buben getroffen. Ich habe dort immer so meine Übungen gemacht und habe immer wieder die zwei Buben getroffen. Und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich sie gefragt, was wollen sie mal werden? Der eine hat gesagt, er möchte Präsident von Kenia werden. Und der andere hat gesagt, er möchte Astronaut werden. Und ich habe dann mir selber gesagt, es ist echt schon verrückt. Ich bin Physiotherapeut und Marathonläufer geworden. Ich habe meine beiden Traumberufe können realisieren und die zwei Buben werden ihre Traumprüfe nie realisieren.
Wer weiß?
Ja, wer weiß.
Ja, mit dieser Ausgangslage, wo die wirklich daheim sind, keine Chance. Und da fragt man sich dann, was wäre aus einem geworden, wenn man dort geboren wäre? Und das ist so ungerecht.
Aber ist doch auch noch schön, wenn eigentlich ein kleiner Bub so etwas Unrealistisches träumt. Was soll er denn sonst träumen? Ja. Also, es ist ja vielleicht auch das, was ihn am Leben erhält. Oder wenn man etwas hat, das so weit weg ist, oder?
Und der ist vielleicht glücklicher als Menge Buben in der Schweiz.
Gut, machen wir den Gump wieder zurück in die Schweiz. Brigitte Steinemann, Sie sind nach wie vor permanent aktiv als Keramikerin an der Arbeit.
Ja.
Wohnen in Luzern auf dem Land, mit Nebel unter anderem, wie man vorhin gesagt. Was ist das, was Sie jetzt planen, vorhaben? Sie sind 62. Da ist noch nichts von, in Anführungszeichen, Pension in Sicht, oder?
Nein, also als selbstständiger Werbende kann man sich ja das gar nicht leisten. Also ich hoffe einfach, dass ich bis ans Ende immer noch kann und mag arbeiten. Wir haben natürlich noch viele Projekte. Also es ist nach wie vor spannend. Ich bin immer noch am Entwickeln von Sachen. Ich habe Ausstellungen in Sicht.
Was?
Jetzt die nächste wird in Stansstaat sein. Im Frühling, habe ich zusammen mit meinem Mann, werden wir wieder eine gemeinsame Ausstellung machen.
Also Bilder und Keramik.
Ja, genau. Und wir geben uns auch immer ein Thema. Wir reden da viel darüber und dass das ein bisschen zusammenkommt. Und das ist einerseits sehr spannend. Ich habe zusammen mit einer Kollegin habe ich eine kleine Galerie in Luzern, auch schon seit 10 Jahren. Und einfach aus der Freude zu der Kunst haben wir das. Wir haben alle Monate eine neue Ausstellung. Jetzt ist der gerade wieder, immer am ersten Donnerstag im Monat ist Vernissage und das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch und ist einfach auch schön, den Kontakt zu Künstlern in die Atelier zu schauen, also das Motörchen läuft.
Ja, wie ist das eigentlich? Also jetzt eben Krise, die Leute haben nicht so viel Batzen oder haben das Gefühl, sie hätten nicht. Kaufen sie dann erst recht eine farbige Tasse von der Brigitte Steinemann oder ist das schwierig?
Ja, es ist noch lustig. Ich spüre ja auch die guten Zeiten nicht extrem. Also ich glaube sogar, dass eher wie die Krisenzeiten, dass das für mich besser ist. Weil ich glaube, die Leute können bewusster für sich etwas leisten. Aber wenn man so im Luxus schwimmt, dann nachher ist ja das auch wie nichts wert. Aber jetzt, also ich spüre eigentlich weder die sogenannten Hochs noch die Bs von der Wirtschaft.
Letzte Frage noch an Viktor Rödli. Sie werden demnächst Vater. Sie sind 37 und Sie haben in einem Interview nach dem New York Marathon gesagt, ich bin alt geworden, die junge Generation kommt, jetzt wird es schwer. Wie lange rennen Sie noch?
Ja, ich will das Leben lang rennen. Also immer etwas entgegen natürlich, nie davon, aber als Spitzensportler habe ich sicher jetzt das Pensionsalter kurz vor mir, also Marathon, Spitzensport, das macht man nicht bis 45, also irgendwo vor 40 ist irgendwann Schluss. Darum genieße ich das jetzt auch noch sehr. Und ich denke, die Veränderung auch von der Familie wird sicher mir entweder der Schritt in den nächsten Lebensabschnitt vielleicht vereinfachen oder nochmal einen Schub geben, um nochmal ein Jahr, zwei auch sportlich nochmal Grosses zu leisten. Aber ich bin echt gespannt auf das, was kommt. Ich bin jetzt quasi wirklich vor der Pension von einem Teil von meinem Leben und freue mich dann auf den nächsten Lebensabschnitt bis zur nächsten Pension, wo dann eben vielleicht irgendwo zwischen 60 und 70 wird sein.
Gut, wir bleiben dran und schauen, wie es weitergeht. Ganz herzlichen Dank, Brigitte Steinemann und Viktor Rödli, dass Sie zu uns ins Persönliche gekommen sind. Merci.
Persönlich ist heute aus dem Hotel Seeburg zu Luzern gekommen. Die Gäste von Karin Frey sind die Keramikerin Brigitte Steinemann-Reis und der Marathonspitzenläufer Viktor Rödlin. Technik Björn Müller und Hedi Massoudi. Sie können die Sendung nachhören, entweder heute Abend, ab 3 auch wieder da auf DRS1, ab 10 natürlich da auf DRS1 oder dann bei uns im Internet unter drs1.ch und dem Vermerk «Persönlich». Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt dann live aus dem Stadttheater Bern. Zu Gast sind dann die Rechtsprofessorin Christina Funtulakis und der André Kofmel. Er ist der geistige Vater von der Singing Christmas Tree, den singenden Weihnachtsbäumen, die man da und dort in der Vorweihnachtszeit sehen kann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.